Willkommen zu Frei Gedacht, ein Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin und dem Europa-Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur allerersten Sonderfolge des Europa-Podcasts Frei Gedacht, einem gemeinsamen Projekt der Europäischen Akademie Berlin und der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Einmal im Monat sprechen wir hier über europäische Politik aus liberaler Perspektive mit spannenden Gästen aus ganz Europa. Und unsere erste Folge startet auch direkt mit einem historischen Ereignis, nämlich wurde der ungarische Premierminister Viktor Orbán nach 16 Jahren in Folge an der Spitze seines Landes abgewählt. Was das genau bedeutet für Ungarn und darüber hinaus, darüber diskutieren wir heute. Mein Name ist Johanna Hans und ich bin zuständig für europäische Politikstrategie und globale Netzwerke bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Und ich führe euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute durch diese Sonderfolge. Aber ich tue das nicht allein, sondern zusammen mit meinem Kollegen Sascha Tamm.
Guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast oder diesen Sonderpodcast jetzt damit ins Leben rufen und gleich mit so einem sehr wichtigen Thema, was ganz Europa beschäftigt hat, beginnen können. Ich begrüße unsere Gäste. Ladies first. Greta Kiss ist eine Kollegin der Friedrich-Naumann-Stiftung. Sie arbeitet in unserem Büro in Brüssel, war am Wahltag direkt vor Ort und kann uns darüber sicher eine ganze Menge erzählen. Sie hat die Stimmung aufgesaugt dort vor Ort. Und auf der anderen Seite, unser zweiter Gesprächspartner ist Moritz Körner, Mitglied des Europäischen Parlaments, der sich sehr stark bezüglich Ungarn engagiert hat, politisch, nämlich mit dafür gesorgt, Kommission, so kann man sagen, ein viel auf Ungarn wirft und auch ihre Politik danach ausgerichtet hat, inwiefern bisher unter Orbán überhaupt europäischen Standards gerecht wurde. Herzlich willkommen. Und ich schlage vor, wir steigen einfach ein. Und zwar steigen wir, glaube ich, ein mit Greta und fragen, wie ist die Stimmung in Budapest? Wie sieht es aus vor Ort? Wie fühlen sich die Menschen, die Wählerinnen und Wähler?
Ja, vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für die Frage. Vielleicht ganz kurz vorab zu den Ergebnissen. Also die Wahlbeteiligung war zum Beispiel auch rekordhoch. Er lag bei rund 79,5% und Viktor Orbán hat schon auch am Sonntagabend schon ziemlich früh um 9:30 seine Niederlage eingeräumt und Peter Madjar auch zum Sieg gratuliert. Und laut aktuellem Stand hat dieser mit 137 Mandaten zwei Drittel Mehrheit erreicht, während Fidesz nur noch 56 Mandate hat und die rechtsextreme Partei unserer Heimat wieder auf 6 Mandate kommt. Und das ist historisch. Noch nie hat eine Partei so viele Mandate gewonnen. Und Budapest war am Sonntagabend wahrscheinlich auch die fröhlichste Stadt Europas. Die Menschen haben auf die Straßen gefeiert, gesungen, gelacht und auch geweint. Die Autos haben auch gehupt. Ich war auch selber vor Ort und ich habe sowas noch nie erlebt. Also es war auch extrem emotional und es war auch von einer spürbaren Hoffnung geprägt, würde ich sagen. Was ich auch noch sehr überraschend fand, dass die Menschen haben einander auch zum Beispiel einen glücklichen Systemwechsel gewünscht. Das fand ich sehr beeindruckend.
Herr Körner, wie sah es bei Ihnen aus? Haben Sie gleich am Sonntagabend noch eine Flasche Shampoos aufgemacht?
Tatsächlich, ich bin nüchtern geblieben am Sonntagabend, aber ich habe mich natürlich schon gefreut. Ich habe das Ganze im Fernsehen verfolgt, habe geschaut, wie die Lage ausgegangen ist, auch über Twitter, über verschiedene Nachrichten. Und ich habe damit gerechnet, dass Tisa gewinnt. Das war tatsächlich in den letzten Umfragen durchaus absehbar. Aber meine Befürchtung war eigentlich, dass es vielleicht zu knapp würde, dass Orbán doch noch irgendwie einen Weg findet, daran zu spielen und am Sonntag Nachmittag, als so ein, zwei Orban-Getreue schon von Wahlfälschung gesprochen haben, dachte ich, oh, genau in diese Richtung ging es. Aber dann war ja sehr klar, der Vorsprung von Tisa ist, glaube ich, so eindeutig, dass selbst Fidesz ja nicht versucht, von Wahlfälschung zu reden, sondern Orban auch recht schnell dann morgen gratuliert hat zum Wahlsieg. Ja, und insofern meine große Sorge, dass es eine lange Hängepartie, dass wir vielleicht so etwas bekommen wie beim Sturz aufs des Kapitols, Sturm auf das Kapitol, das haben wir zum Glück jetzt erst einmal nicht erlebt, sondern scheinbar sehen wir dort einen friedlichen Regierungswechsel. Und da, wie Greta gesagt hat, aus den Straßen von Budapest, Happy Regime Change. Das ist schon besonders. Aber natürlich die Bilder auch von Sonntagabend habe ich gesehen. Mir berichtete mein Kollege, der vor Ort war, dass einfach als Magyar in seiner Rede angekündigt hat, dass Ungarn jetzt schnell Teil der europäischen Staatsanwaltschaft werden wollte, dass dort dann Tausende jubeln und das müsste man sich mal vorstellen in Deutschland. Man sagt, wir werden jetzt Teil der europäischen Staatsanwaltschaft, dass einem dann Zehntausende zurufen und jubeln und Europa, Europa, Europa rufen. Das ist schon eine besondere Stimmung und das zeigt eben auch, finde ich, gibt mir einfach unglaublich Hoffnung, weil wir so das Gefühl haben, wenn wir im Moment in die Weltpolitik schauen, es gibt nur mehr Populismus, es geht nur mehr gegeneinander, es geht immer mehr hin zum Illiberalen. Und wir sehen eben am Sonntag in Ungarn, es kann auch in die andere Richtung gehen. Es geht auch hin zu mehr Hoffnung, mehr Freiheit, mehr Europa, mehr Demokratie. Und das, finde ich, müssen einfach alle Liberale können da etwas auch mitnehmen und hoffen, dass man auch Dinge wieder zum anderen wieder wenden kann und dass Demokratie auch in der Lage ist, da sich zu korrigieren, auch wenn so jemand versucht hat, wie Orban über Jahre das Land wirklich zu einer illiberalen Demokratie, wie er selber gesagt hat, umzubauen.
Aber was können wir davon lernen, wenn ich das mal dazwischen fragen darf? Denn es ist ja nicht das Szenario gewesen, dass nun ein Liberaler gegen einen autoritären oder mit autoritärem Anspruch auftretenden, die liberalen Demokraten, angetreten ist, sondern was können wir wirklich davon lernen? Was muss man bringen, um in einem solchen System tatsächlich Erfolg zu haben, um das System dann auch wiederum zu ändern?
Ja, das ist ganz, ganz spannend zu sehen. Natürlich, Tisa und Peter Magyar, viele fragen sich jetzt, wofür stehen die eigentlich? Magyar ist ja ein Kollege von mir im Europäischen Parlament. Ich kenne ihn auch, aber um ihn wirklich zu kennen, dafür ist es zu früh. Es ist eigentlich relativ unklar, wofür steht Tisa eigentlich. Ich habe selbst die Kollegen in der Fraktion, in der EVP gefragt, wie ticken die eigentlich so? Da muss man sagen, das sind konservative Christdemokraten. Aber ich glaube, der Schlüssel war, und das war, denke ich, das, was am Ende jetzt auch zu diesem Wahlsieg geführt hat. Zum einen die negativen Effekte der illiberalen Demokratie oder dieses Regimes Orbán, die sind den Bürgerinnen und Bürgern jetzt immer klarer geworden in Ungarn. Ungarn hatte die stärkste Inflation in der ganzen EU in den letzten Jahren, die Lebensmittelpreise, die Preise insgesamt sind extrem in die Höhe geschossen. Das Gesundheitssystem hat große Probleme. Die Wirtschaftsentwicklung war schlecht. Rumänien hat Ungarn in der Wirtschaftsentwicklung überholt. Das haben die Menschen gemerkt. Also sie haben auch ganz konkret in ihrem Leben gemerkt, dieses sozusagen Rechtsstaat abbauen und damit ja auch Marktwirtschaft zum Beispiel, weil man dann beispielsweise immer mehr eine Konzentration bei Oligarchen hat, das ist schlecht für die Menschen, weil die Wirtschaftsentwicklung nicht so gut ist. Und dann hat Orban ja versucht, mit Nebenkriegsschauplätzen, ob das die Ungarn-Ukraine, die Auseinandersetzungen waren, auch letztes Jahr den Verbot der Pride und so weiter, irgendwie sozusagen einen Identitätskonflikt hochzumachen. Und darauf hat sich Tisa nicht eingelassen. Die haben weiter thematisiert, wie geht es den Menschen im Land? Die haben die Korruption benannt und sie waren, und das kann man sich vielleicht übertragen, denn eine andere Situation haben wir natürlich als in Ungarn, sie waren extrem aktiv, nicht nur auf Social Media, sondern Magyar hat, glaube ich, 6 bis 9 Termine am Tag gemacht, auch in kleinsten Städten, wo niemand bisher wirklich Wahlkampf gemacht hatte, weil sich bisher die Oppositionsparteien oft auf die großen Städte konzentriert haben. Und wenn man sich jetzt das Wahlergebnis anschaut, kann man sagen, Tisa hat nicht nur in den großen Städten überragend gewonnen, sondern auch in sehr konservativen Gegenden auf dem Land, hat auch dort extrem viele Wahlkreise gewonnen und deswegen dieses wahnsinnige Ergebnis geholt. Und das ist vielleicht auch für Demokraten in anderen Ländern ein Anspruch zu sagen, man muss dorthin gehen und niemanden aufgeben für die Demokratie. Mit Blick auf 3 Wahlen in Ostdeutschland ist das eine Aufgabe auch zum Beispiel für Freie Demokraten und andere liberale demokratische Parteien in der Mitte zu sagen, wir geben niemanden auf, wir hören Menschen zu, wir können sie wieder für die Demokratie gewinnen.
Peter, du hattest gerade genickt bei Herrn Körners Ausführung, dass auch Modiar eben in diese ländlichen Gebiete reingegangen ist, was da ja schon auch den Unterschied gemacht hat. Du warst ja auch schon ein bisschen länger jetzt in Ungarn, hast also auch noch den Wahlkampf da mit erlebt. Ich habe auch einiges gehört von Negative-Campaigning von der Seite Viktor Orbáns. Hast du in der Hinsicht auch was mitbekommen? Wie hast du da so die Wahlplakate wahrgenommen und generell so die zentralen Narrative im Wahlkampf?
Vielleicht noch ganz, also ich stimme dazu auch zu, was Moritz gesagt hat, und dazu wollte ich noch auch hinzufügen, dass in Ungarn wir auch ein sozusagen sagen ein Mischwahlsystem haben, und das heißt, dass wir 106 Direktmandate haben. Und dazu kommen noch auch 93 Sitze über Parteilisten. Also entscheidend ist nicht nur, wer gewinnt, sondern wo gewonnen wird. Und ich denke, das ist, was sehr wichtig ist, dass dieser auch auf dem Lande einfach gesiegt hat. Und das hat niemand erwartet. Und also es gab immer diese Stadt- und Landspaltung in Ungarn. Und das ist jetzt wirklich in Bewegung geraten. Und das ist etwas, denke ich, worauf wir quasi nicht vorbereitet waren. Und das hat früher die Opposition auch nicht wirklich gemacht. Also die Opposition hat sich früher immer auf Budapest oder auf größere Städte konzentriert. Und bei Peter Madjer war das nicht so. Er hat ganz bewusst seine Kampagne auf ländliche Regionen ausgerichtet. Und wie schon Moritz auch gesagt hat, er war extrem präsent und hat mehrere Veranstaltungen pro Tag in diversen Städten organisiert. Und was ich da noch auch ansprechen wollte, dass es gab auch ein symbolisch wichtiger Moment im Mai 2025, wo Madjer von Budapest nach Siebenbürgen gelaufen ist. Also die Strecke betrug 300 Kilometer und dauerte etwa 11 Tage. Und das war ein ganz bewusst gesetztes politisches Signal, um ländliche und strukturschwäche Regionen sowie die ungarischen Minderheiten im Ausland zum Beispiel auch direkt anzusprechen. Und damit hat er diese klassische Schwäche der Opposition aufgebrochen, nämlich diese geringe Präsenz außerhalb der Städte. Und damit hat er auch geschafft, zum Beispiel die politische Debatte über Monate hinweg auch in einer Zeit zum Beispiel ohne Wahlkampagne zu dominieren.
Also ein Thema wurde ja schon angesprochen, die Wirtschaftslage, das nicht erfüllte Wohlstandsversprechen sozusagen. Dann haben wir ein ganz klares Thema, das ist Korruption. Aber welche Rolle hat die außenpolitische Positionierung tatsächlich im Wahlkampf gespielt? Also die Positionierung Ungarns oder die Positionierung Orbáns sehr nah an der Seite Putins und gleichzeitig die Unterstützung durch JD Vance, der persönlich ja kurz vor den Wahlen nochmal da war, um die Unterstützung. Hat das eine Rolle gespielt und ist es vielleicht, um es in etwas Plattendeutsch zu sagen, ist das nach hinten losgegangen, diese Positionierung auch in den Augen der ungarischen Wählerinnen und Wähler?
Ja, ich glaube, das ist nach hinten losgegangen. Viele haben ja auch geschrieben, Moskau raus sozusagen. Also ich glaube, sowohl die Putin-Nähe als auch dieser schnelle Besuch nochmal von JD Vance hat ganz offensichtlich nicht geholfen. Es gibt sogar so eine tolle Grafik. Es gibt ja diese Wettmarkt-Polymarkets oder wie das heißt, wo man wetten kann, auf wer gewinnt, ein politisches Ereignis. Und dann war Magyar vor Orban und aber mit dem JD Vance-Besuch ist das nochmal auseinandergegangen. Also ich glaube ehrlich gesagt, manche Rechten in Europa werden sich jetzt überlegen, ob diese Trump-Nähe ihnen tatsächlich hilft, ob das ein Erfolgsrezept war. Und manche werden sich auch anschauen, welche Schlüsse ziehen sie daraus. Denn natürlich war die illiberale Demokratie von Viktor Orban immer ein Vorbild für viele Rechte in ganz Europa. Und das Besondere ist eben hier, die Populisten nehmen für sich immer im Anspruch, eigentlich sozusagen für das Volk zu sein. Und wenn das Volk ihnen mit großer Mehrheit das Vertrauen entzieht, dann nimmt ihnen das eben besonders viel Wucht. Und ich glaube, es war ja der bewusste Versuch von Orban, alles auf diese außenpolitischen Fragen zu lenken. Greta kann das ja nochmal vielleicht auch beschreiben. In Budapest hingen ja und überall in Ungarn hingen nur Plakate. Man hatte das Gefühl, Selenskyj kandidiert oder Ursula von der Leyen oder sogar Manfred Weber. Aber das hat ganz offensichtlich irgendwann nicht mehr gezogen, dieses nach außen sozusagen den Konflikt suchen. Das ist ja die Strategie auch von Orban jetzt schon länger gewesen, sich zu inszenieren, auch durch seine ja durchaus polarisierende Position in der Europäischen Union und so weiter und zu zeigen, er kämpft eigentlich wirklich für die Ungarinnen und Ungarn gegen die globalistische EU und so weiter. Das ist ganz offensichtlich. Am Wahlabend sehen wir das zu einem Ende gekommen. Und möglicherweise sorgt es auch für ein Umdenken bei anderen Rechten in Europa, was sozusagen Unterstützung von auch Trump angeht. Denn wir wissen ja auch, in der nationalen Sicherheitsstrategie der USA ist angelegt, die patriotischen Kräfte in Europa zu stärken gegen sozusagen die EU. Und es ist gut, dass das hier nicht funktioniert hat.
Vielleicht, wenn ich etwas dazu hinzufügen kann und weil ich die Frage früher von Johanna auch nicht so wirklich beantwortet habe, dass der Wahlkampf war auch von zwei sehr unterschiedlichen Narrativen auf beiden Seiten zum Beispiel geprägt. Also auf die Seite von Viktor Orbán und Fidesz standen vor allem außenpolitische Themen im Mittelpunkt, insbesondere der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und das zentrale Narrativ war, dass Ungarn sich aus diesem Konflikt heraushalten muss und dass Fidesz die einzige politische Kraft ist, sozusagen, die das Land davon schützen kann. Und es braucht Stabilität und keine Experimente. Und was auch zum Beispiel am Slogan von Fidesz deutlich wird, das hieß die sichere Stimme. Also dass Fidesz die sichere Stimme ist. Und Peter Madja hat ein ganz anderes Narrativ entgegengesetzt, mit einem klaren Fokus auf innenpolitische Themen und dem Versprechen eines politischen Neuanfangs. Und im Zentrum stehen dabei oder standen dabei zum Beispiel Korruptionsbekämpfung oder die Wiederherstellung des Rechtsstaats und eine grundlegende Reform staatlicher Strukturen. Und dazu kommen auch sehr konkrete Themen, zum Beispiel wie die Verbesserung des Gesundheits- und Bildungssystems, sowie das Ziel, Ungarn wieder zu einem kooperativen und verlässlichen Partner, zum Beispiel in der Europäischen Union, zu machen. Und natürlich auch um die eingefrorene EU-Mittel wieder zum Beispiel zugänglich zu machen. Und also das Motto seiner Kampagne könnte man beschreiben wie: Wir holen unsere Heimat zurück und wir bauen uns eine bessere Zukunft. Also zusammengefasst kann man sagen, dass diese innenpolitischen Themen zum Beispiel für die meisten Wählerinnen und Wähler im Vordergrund standen. Und das war auch kein klassischer Wahlkampf zwischen zum Beispiel politischen Lagern, sondern eher ein Wettbewerb innen des rechten Spektrums. Und zwischen Stabilität und Kontinuität auf der einen Seite und dem Versprechen eines Neuanfangs auf der anderen.
Also wenn man das so ein bisschen zusammenfassen würde, könnte man sagen, dass sich Mundial eher so ein bisschen um die, also die Innenpolitik oder die Bread-and-Butter-Themen, sage ich mal, gekümmert hat, was vielleicht ja auch ein Learning ist. Herr Körner hat es am Anfang ja auch schon angesprochen, was können wir eigentlich davon von lernen, von diesem Wahlkampf, dass man sich eben auf diese Themen, die halt unmittelbar die Menschen betreffen, dass man die auch auf jeden Fall ansprechen sollte. Jetzt hat Modian natürlich eine ziemlich breite Wählerschaft angesprochen. Da ist halt mein Gedanke, der dann irgendwie gleich kommt, birgt das nicht auch irgendwie viel Potenzial, um ja zu enttäuschen, in Anführungsstrichen, weil es eben so viele Aufgaben gibt. Ja, vielleicht kannst du dazu, Greta, und danach, Herr Körner, was sagen. Also was erwartet man denn, was er jetzt, so als erste Schritte, einleiten würde?
Ich würde die zu erweiternden Entwicklungen in zwei Bereiche unterteilen, innenpolitisch und sowie außen- und sicherheitspolitisch. Also innenpolitisch würde ich sagen, dass zunächst ist mit einer umfassenden Umstrukturierung staatlicher Institutionen zu rechnen. Also dazu gehören insbesondere der Austausch von Führungspersonal in zentralen Behörden, vor allem in Bereichen wie Staatsanwaltschaft, Aufsichtsbehörden, staatliche Medien, die aktuell sehr stark regierungsnah wahrgenommen werden. Und Magyar hat diese Institutionen auch alle genannt in seiner Siegesrede am Sonntag. Und interessant ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch zu erwähnen, dass der staatliche Rundfunk am Montag zum Beispiel die internationale Pressekonferenz von Peter Madja übertragen hat, obwohl dieser während des Wahlkampfs dort kaum oder gar nicht präsent war. Und wenn, dann meist in einer negativen Darstellung. Und Peter Madja war selbst im öffentlichen Rundfunk praktisch nie vertreten. Also das fand ich schon auch jetzt sehr überraschend. Und morgen soll er auch wieder da in einem Interview, in einem Live-Interview erscheinen. Und also weitere innenpolitische Punkte sind zum Beispiel, dass sie planen, den sogenannten Souveränitätsschutzamts, wenn man das so sagt, zum Beispiel abzuschaffen. Diese Behörde wurde eingerichtet, um vermeintliche ausländische Einflussnahme zu überwachen, steht aber natürlich in der Kritik, weil sie zum Beispiel auch die NGO, die Arbeit von NGOs und Medien und anderer internationalen Akteuren, da zum Beispiel auch deutsche politische Stiftungen, beobachtet. Das soll zum Beispiel auch abgeschafft werden. Und stattdessen plant Peter Madja die Einrichtung eines neuen Amts zur Rückgewinnung staatlicher Vermögenswerte, verbunden mit einer stärkeren Besteuerung sehr vermögender Personen. Und im Kern geht es darum, öffentliche Vergaben kritisch zu überprüfen und die Korruption mit Blick auf Fidesz-nahe Oligarchen zum Beispiel rechtsstaatlich zur Verantwortung zu ziehen. Und darüber hinaus sind auch Reformen im Wahlrecht zum Beispiel wahrscheinlich, insbesondere die Maßnahmen gegen Gerrymandering sowie eine Überarbeitung der sogenannten Gewinnerkompensation, was auch ein Faktor im ungarischen Wahlgesetz ist, die bislang immer die stärkste Partei bis jetzt Fidesz, ab jetzt dieser begünstigt hat. Und zudem wird auch über eine Begrenzung der Amtszeit des Ministerpräsidenten diskutiert, etwa auf 2 Amtszeiten. Und das sind die innenpolitischen Faktoren. Und vielleicht, ich weiß nicht, möchtest du, Moritz, weitermachen mit den außenpolitischen oder soll ich weitermachen?
Du gerne noch weiter, Greta. Du hast den Überblick noch besser, glaube ich, als ich.
Das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich würde noch sagen, dass dann außen- und sicherheitspolitisch ist natürlich, was schon gesagt wurde, voraussichtlich eine stärkere Annäherung an die Europäische Union zum Beispiel und sowie ein kooperatives Auftreten auf europäischer Ebene zu erwarten. Und die bereits, das habe ich schon erwähnt, die eingefrorene EU-Mittel möglichst schnell wieder zugänglich zu machen. Aber gleichzeitig hat schon zum Beispiel Peter Madja auch angekündigt, die Verteidigungsaufgaben langfristig in Richtung des NATO-Ziels von 5% zum Beispiel des Bruttoinlandsprodukts bis, ich denke, 2035 zu erhöhen und verstärkt in die Streitkräfte zu investieren und auch Rüstungsverträge zum Beispiel auf mögliche Korruption zu überprüfen und Reformen zum Beispiel umzusetzen. Das wurde schon bereits erwähnt, dass er plant, den Beitritt zur europäischen Staatsanwaltschaft. Und er hat auch erwähnt, dass er eine engere Zusammenarbeit zum Beispiel mit den Visegrad-Staaten plant. Und er hat schon auch angekündigt, dass seine erste Auslandsreise voraussichtlich nach Polen führen wird.
Ja, vielleicht kann ich das noch kurz ergänzen. Ich glaube, wichtig angesprochen, ich glaube, heute ist schon ein erstes Telefonat mit Ursula von der Leyen gewesen. Also ich glaube, wir können außenpolitisch vor allem erwarten, dass er kooperativer oder wieder überhaupt kooperativ mit der EU umgeht. Ich glaube, das ist wichtig. Wir könnten sehr kurzfristig damit rechnen, denke ich, dass der 90 Milliarden Kredit an die Ukraine, der blockiert wurde durch Ungarn, dass diese Blockade, das Veto dort aufgegeben wird. Und natürlich wird ein Hauptziel sein, die wirtschaftliche Lage von Ungarn ist schwierig. Man muss es so sehen. Es ist auch nicht leichter geworden seit Sonntagabend, denn die Währung hat massiv aufgewertet, sozusagen, weil viele Investoren neues Vertrauen in Ungarn haben. Das macht es für den Export allerdings nicht leichter. Also die wirtschaftliche Lage in Ungarn bleibt schwierig und deswegen wird es natürlich wichtig sein, an eingefrorene EU-Gelder zu kommen. Hier ist für mich nur wichtig, und das ist eine Diskussion, die wir auch im Europäischen Parlament schon angestoßen haben. Der Rechtsstaatsmechanismus der EU war nie ein Anti-Orban-Instrument, sondern er war ein Instrument zum Schutz der Steuergelder der europäischen Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen ist es wichtig, dass bei der Freigabe darauf auch entsprechend geachtet wird. Das heißt, bei Reformen, und deswegen ist es so gut, dass die Supermajority da ist. Dadurch kann tatsächlich im Parlament vieles auch an den Rechtsstaatsreformen sehr schnell vorgenommen werden. Die Kommission hat sogenannte Supermilestones, 27 Supermilestones definiert, die für die Freigabe der Gelder wichtig sind. Dort muss es ganz konkrete Fortschritte geben. Ein konkreter Fortschritt auch natürlich zur Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit ist der Beitritt zur europäischen Staatsanwaltschaft, den Greta schon angesprochen hat. Aber da müssen noch weitere Fortschritte kommen, damit die Gelder freigegeben werden können. Und ein großer Brocken der Gelder, der dieses Jahr verfällt, sind die Wiederaufbaugelder. Die müssen bis zu diesem Jahr ausgegeben werden. Das wird tatsächlich sehr, sehr knapp. Nicht nur, weil man sozusagen diese Reformen erreichen muss, sondern weil man dann tatsächlich Projekte auch wirklich geplant und ausgegeben haben muss. Dafür hatten jetzt andere Mitgliedstaaten 4 Jahre Zeit. Ungarn soll das jetzt in wenigen Monaten schaffen. Da wird viel Geld möglicherweise verfallen. Bei den anderen gesperrten Mitteln, die auch langfristiger zugänglich sind, ist das, glaube ich, einfacher, diese noch für Ungarn wieder zu gewinnen, wenn die entsprechenden Reformen auch da sind. Denn das ist auch ganz, ganz wichtig. Insbesondere nach der Wahl von Donald Tusk in Polen haben wir das gesehen. Da sind aus meiner Sicht viele EU-Gelder etwas früh freigegeben worden. Denn da hat man Reformen gesehen, aber durch die Blockade des Präsidenten haben wir bisher diese Reformen wirklich am Rechtsstaat noch nicht wirken lassen. Also die sind noch nicht in Kraft getreten durch die Blockade durch den Präsidenten. Das war dann eigentlich zu frühzeitig, um diese Gelder freizugeben. Und etwas Ähnliches sollte uns in Ungarn nicht passieren, denn sonst ist das Argument der Rechten, oder geben wir den Argumenten der Rechten hier auch im Europäischen Parlament und in Europa insgesamt Futter, die sagen, dieser Rechtsstaatsmechanismus ist eigentlich nicht dafür da, den Rechtsstaat zu schützen, sondern unliebsame EU-Regierungen zu drangsalieren. Und da genau darum geht es nicht. Deswegen werden wir hier im Europäischen Parlament darauf achten, dass Gelder freigegeben werden, ja, aber nur auch mit konkreten Reformen, die den Rechtsstaat wiederherstellen.
Ja, was Ungarn, glaube ich, ja noch mehr braucht als EU-Gelder, sind ja Investitionen. Also sowohl also private Investitionen aus dem Ausland, aber auch von den Ungarn selber. Dazu muss sich ja einiges ändern, damit die Menschen wieder Optimismus haben und investieren. Zum Optim Investieren braucht man immer Optimismus und ein Investitionsziel. Ist denn da einiges zu erwarten? Also die Börsen sind gestiegen, die Währung ist gestiegen, so weit, so gut. Ist das eher ein kurzfristiger Ausdruck erstmal von einer gewissen Erleichterung, oder kann man tatsächlich langfristig mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage über private Investitionen denken, rechnen?
Ich glaube ja. Ich glaube, diese kurzfristigen Signale sind ein Signal erstmal der Hoffnung. Aber wir haben in den letzten Jahren erlebt, und ich habe hier selber viele Gespräche geführt in Brüssel mit auch deutschen, zum Beispiel Unternehmern und auch deutscher Industrie. Die Automobilindustrie war in Ungarn immer sehr zufrieden durch niedrige Steuersätze und schnelle Genehmigungen. Aber Orban hat auch, als er wiedergewählt wurde 2010 und jetzt durch die 16 Jahre immer wieder eigentlich auch das Ziel gehabt, manche Industrien unter nationale Kontrolle zu bekommen. Das ist Drangsalierung von ausländischen Investoren beim Budapester Flughafen. Wir haben Berichte von Spar beispielsweise, Lebensmittelkette ge gehabt. Die Liste ist lange an Unternehmen, die durch die Regierung Orbán drangsaliert worden sind, wo Unternehmer mir geschildert haben, ich habe in Ungarn weniger Investitionsschutz, weil es in der EU ist und man sich da eigentlich darauf verlassen können sollte, als in irgendeinem Dritte Weltstaat, wo wir Investorenschutzprogramme haben. Und ich glaube, dieses Vertrauen auf einen neuen Rechtsstaat, wenn der wieder aufgebaut wird, ist auch eine Chance, wieder mehr Investoren, auch ausländische Investoren mit ins Land zu holen. Und generell glauben wir ja als Liberale immer daran auch, dass eben diese Oligarchisierung, diese Korruption nicht gut ist. Wenn einige wenige Menschen um Viktor Orban nicht, weil sie besonders gute Angebote machen, sondern weil sie eine
Na,
besonders
natürlich.
gute Beziehung zum Staat haben, sehr reich werden können, dann ist ein solcher Staat, eine solche Wirtschaft, eine solche Oligarchenwirtschaft eben nicht besonders effizient. Deswegen war mir auch immer wichtig zu sagen, Rechtsstaat ist nicht nur etwas Abstraktes, es ist das, was wir immer als Liberale auch beschreiben. Letztendlich gehört die wirtschaftliche Freiheit zur gesellschaftlichen Freiheit dazu und umgekehrt. Und genau das sehen wir in Ungarn auch. Durch den Abbau des Rechtsstaats in Ungarn ist auch die Wirtschaft unfreier geworden. Und das hat diese Entwicklung bedingt. Ob Magyar das jetzt komplett korrigieren kann und wie schnell er das korrigieren kann, das ist die große Frage. Dabei wünsche ich ihm viel Fortun und viel, viel Glück, denn das wäre gut für die Ungarinnen und Ungarn, das wäre gut für Europa insgesamt, wenn eben der Rechtsstaat schnell wieder aufgebaut werden kann, schnell neues Vertrauen entstehen kann und möglicherweise ja auch aus dieser Euphorie, die Greta beschrieben hat, in den Straßen von Budapest, aber ja auch insgesamt in Ungarn. Oft wissen wir, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, 50% der Wirtschaftspolitik sind Psychologie. Vielleicht hilft das ja eben auch schon, dieser erste Push, diese ja, neue Stimmung. Viele Ungarinnen und Ungarn sind in den letzten Jahren auch kluge Köpfe aus Ungarn weggegangen. Vielleicht sehen die auch eine neue Zukunft im Land. Also insofern, ich hoffe sehr, dass er erfolgreich ist. Aber zur Wahrheit gehört auch, es wird ein ziemlich schwieriger Weg. Einen Rechtsstaat kaputt zu machen, geht recht schnell. Einen Rechtsstaat wieder aufzubauen, dauert lange. Und das System in Ungarn ist natürlich auch extrem durchsetzt von Leuten, von Fidesz. Manche werden sicherlich jetzt vielleicht auch wie Fähnchen im Wind schnell ihre Orientierung wechseln nach diesem deutlichen Wahlsieg. Ich weiß, dass Orban, sage ich schon, dass Maja viele auch Fachexperten, auch sehr qualifizierte Menschen aus Wirtschaft im Blick hat für sein Kabinett. Vielleicht kann Greta da noch genaueres berichten. Das wäre sicherlich auch gut, da viel Fachexpertise mit reinzubekommen, weil diese großen Aufgaben, die da vor ihm liegen, Ungarn da wieder fit zu machen, flott zu machen, den Rechtsstaat wieder aufzubauen, wie sind tatsächlich große Aufgaben, die gelöst werden müssen.
Vielleicht kannst du dazu tatsächlich noch ein bisschen mehr sagen, Greta, wie weit das gediehen ist mit der Korruption. Ich hatte auch letztens noch gelesen, dass zu den reichsten Personen Ungarns zum einen einmal Orbáns Schwiegersohn zählen und zum anderen ein Schulfreund, der von einem lokalen Heizungsinstallateur auf einmal zum dreifachen Milliardär wurde. Also vielleicht so, ja, wie weit verwurzelt ist da diese Korruption? Denn auf der einen Seite, sage ich mal, sind diese Reform auf institutioneller Ebene ja die eine Sache, aber eben wenn diese ganzen Institutionen mit so vielen Leuten, so vielen Orbán Vertrauten gespickt sind, ist das natürlich noch mal eine andere Sache. Und wäre das vielleicht dann aus deiner Sicht, sag ich mal, ist es noch zu früh, von einem dauerhaften Wandel zu sprechen, oder haben wir da ja irgendwelche Hoffnungsschimmer, an die wir uns da klammern können? Dass Orbán nämlich vielleicht nicht wieder zurückkommt, wie Moritz Körner ja auch schon erwähnt hatte, weil das Comeback hatte er ja auch schon mal hingelegt.
Also Korruption ist da und ich denke, dass das war einer der größten Gründe, warum Magyar wirklich so sehr gewonnen hat, weil das, also diese Masse von Korruption hat schon wirklich extrem viele Leute gestört, weil sie gesehen haben, dass deren Leben wird immer finanziell immer wieder schwieriger. Und auf die anderen Seite die Personen, die halt sehr urbaner sind und teilweise zu seiner Familie gehören, tatsächlich immer reicher und reicher werden. Ein Beispiel dafür, was zum Beispiel das gut illustriert, dass das Dorf, wo eigentlich Viktor Orban sein Haus hat, da wohnen ein paar tausende Mitbewohner. Und er hat da ein Fußballstadion vor ein paar Jahren aufgebaut und auch so ein kleiner Zug zum Fußballstadion. Der Zug wird natürlich von niemandem benutzt. Das wurde auch, denke ich, aus EU-Gelder finanziert zum Beispiel. Und dieses Stadion hat tatsächlich, also mehrere Zuschauer können ins Stadion als Personen in diesem Dorf wohnen und sein Haus ist wirklich direkt neben diesem Stadion. Und was denke ich traurig ist, dass das in Ungarn das oft nicht mehr auffällt, weil das einfach zur Normalität gehört, dass ja, das ist so. Und nach 16 Jahren hat die ungarische Bevölkerung gesagt, das reicht, aber jahrelang hat die ungarische Bevölkerung das einfach akzeptiert. Weil sie nichts anderes machen konnten nach dreimal zwei Drittel Mehrheit dann im Parlament.
Ja, vielleicht eine Frage. Wir kommen ja langsam zum Ende unseres Podcasts. Was sagt das denn den Liberalen? Wir haben mit dem Punkt eigentlich auch begonnen. Was kann man daraus lernen? Aber machen wir es mal noch konkreter auf Ungarn bezogen. Wir haben jetzt eine irgendwie Mitte-Rechtspartei, eine populistische Rechtspartei und dann noch eine ganz rechte Partei dort im Parlament, also die wirklich ganz extrem hat aber keinen großen Einfluss. Und Modja ist ja vielleicht irgendwie ein konservativ-liberaler, wobei er eher konservativer ist. Aber die liberalen Themen, auch was die Gesellschaft betrifft, liegen ja weiter auf der Straße. Was gibt's dazu zu sagen? Wie sind die Aussichten für liberale Politik, liberale Parteipolitik in Ungarn?
Also man muss vielleicht auch sagen, das habe ich ja auch schon gelesen, jetzt auf Twitter, manche schrieben, die Liberalen und die Linken in Europa feiern sich, aber da sind gar keine von denen im Parlament. Man muss sagen, dass einige Parteien, auch zum Beispiel unsere liberale Partnerpartei Momentum, entschieden hat, nicht zu kandidieren. Weil in diesem Wahlsystem mit den Wahlkreisen hat man sich entschieden, sie haben eine Chance jetzt mit Tisa, mit Magyar Orban zu besiegen, sozusagen in möglichst vielen Wahlkreisen zu gewinnen. Und dafür haben sie gesagt, wir treten nicht an. Das ist intensiv diskutiert worden bei vielen, weil viele gesagt haben, man muss doch ein Angebot machen. Sie haben sich am Ende dazu entschieden, haben gesagt, wir müssen jetzt unsere eigene politische Positionierung auch ein Stück weit zurückstellen, um zu ermöglichen, dass überhaupt wieder eine Demokratie und ein Rechtsstaat in Ungarn passiert, dass man dieses Orbán-Regime abwählen kann. Das finde ich bemerkenswert. Und insofern sieht man, das ist im Prinzip auch mit Deutschland an der Stelle dann nicht vergleichbar. Denn hier haben wir eben mit einem Verhältniswahlrecht diese Fragen ja auch in der Frage nicht so stark. Ich glaube, der Wunsch vieler war einfach größer, überhaupt dieses Regime der illiberalen Demokratie abzuwählen, um damit langfristig auch wieder ein Ungarn möglich zu machen, in dem dann wieder unterschiedliche politische Kräfte auch spielen können. Man wird sehen, wie geht Morja auch damit um. Wird zum Beispiel vielleicht auch das Wahlrecht wieder in eine Richtung gewendet, dass auch kleinere Parteien stärker eine Chance haben. Das wird man sehen. Oder ob er sich jetzt selber, das ist ja auch etwas, was viele sagen, er kommt ja aus Fidesz. Vielleicht ist es sozusagen jetzt das System TISA, was dort sozusagen das Fidesz-System ersetzt. Dann würde er allerdings, glaube ich, auch viele Hoffnungen, die in ihn gesetzt sind, bitter enttäuschen. Das wird man sehen, wie er damit umgeht. Aber deswegen muss man nochmal ganz klar sagen, unsere Liberalen haben nicht verloren, sondern sie haben bewusst entschieden, nicht anzutreten für das größere Ziel, Orbán zu besiegen. Ich finde das ehrlich gesagt schon bemerkenswert, auch diese Entscheidung so zu treffen. Und es zeigt eben auch noch einmal, wie anders die Lage da ist und wie dankbar wir auch sein dürfen, in einem Land zu leben, wo wir mit einem Vielparteiensystem, wo jeder antreten kann, sich engagieren kann, wo wir freie Wahlen haben und wo der Rechtsstaat nicht so angegriffen ist und kaputt gemacht worden ist, wie er in Ungarn ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das nochmal einfach zu schätzen, was wir dort in Deutschland haben und froh zu sein darüber, dass hoffentlich es jetzt in eine positivere Richtung auch in Europa insgesamt damit geht.
Vielen Dank, Moritz Körner. Ich finde, das war eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Schlusswort für unsere erste Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, bei dir, liebe Greta, für Ihre Einordnung, für deine Insights aus Ungarn. Und ich danke natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für das Folgen bei unserer ersten Folge der ersten Sonderfolge Freigedacht. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im ne oder hören uns im nächsten Monat mit einer neuen Folge. Vielen Dank.
Tschüss und vielen
Ja.
Dank.
Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Das war Freigedacht, ein Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin und dem Europa-Podcast. Wir freuen uns über Feedback, Empfehlungen und Bewertungen. Bis zur nächsten Folge.